Mikas Matrix, der feministische unter den politischen Podcasts.
Hey und herzlich willkommen. Woran denkt ihr, wenn es um Kampf und Gewalt geht? An Männer, oder? Denn Gewalt ist historisch eng mit männlicher Macht verknüpft, mit Dominanz, mit Härte, Kontrolle und Krieg. Über Jahrtausende haben Männer Gewalt genutzt, um ihre Macht durchzusetzen, um ihre Herrschaft über Körper, Territorien, Ressourcen zu sichern. Doch was passiert, wenn Frauen beginnen, sich nicht an diese männliche Ordnung zu halten? Was passiert, wenn Frauen zurückschlagen, wenn sie sich das Recht auf Gegengewalt nehmen? Darüber müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 54. Folge von Mikas Matrix. Mein heutiger Gast ist Andrea Böhm. Denn Andrea hat ein Buch geschrieben, dessen Titel sofort hängen bleibt, aber auch irritiert. Fighting Like a Woman, die Geschichte der Frauen, die zurückschlagen. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine Geschichte über eine besondere Oscar-Preisträgerin, ein Mansplainer, der sich mal wieder einmischt, die gute Nachricht und die Kolumne sexistische Kackscheiße. Los geht's, kommt her und hört zu. Wenn Frauen zurückschlagen, wenn sie die körperliche Überlegenheit von Männern brechen, die ja angeblich ein Naturgesetz ist, ist das ein Akt der Befreiung oder nur Anpassung an ein männliches System? Wird die Welt dadurch besser oder einfach nur noch gewalttätiger? Frauen haben schon immer gekämpft, nur wurde ihre Geschichte vergessen und verdrängt. In ihrem Buch »Die Geschichte der Frauen, die zurückschlagen« begibt sich Andrea Böhm auf die Spurensuche dieser Frauen. Sie erzählt von den Kämpferinnen im London des 18. Jahrhunderts und in den Slums von Nairobi heute. Sie nimmt uns mit in Krisenregionen dieser Welt und erzählt von Frauen, die sich nicht länger als Opfer sehen. Manche greifen tatsächlich zur Waffe. Andere organisieren Widerstand, bauen Netzwerke auf, stellen sich gegen Systeme, die sie klein halten. Und Andrea erzählt auch von sich. Von ihrer Liebe zum Boxen, das ihr die Mutter verboten hat, von ihrer Begeisterung für asiatischen Kampfsport der unterschiedlichsten Art. Andrea Böhm war früher meine Kollegin bei der Taz. Heute ist sie Redakteurin bei der Zeit. Sie hat viele Jahre als Reporterin gearbeitet, war als Korrespondentin in den USA und im Nahen Osten und oft genug in Krisenregionen unterwegs. Und jetzt freue ich mich sehr, dass sie hier bei mir im Studio ist. Hallo Andrea, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ich habe ja vorhin schon von deinem Buch erzählt und ich fände es ganz toll, wenn du uns etwas daraus vorlesen würdest.
Mache ich sehr gerne. Ich würde ein paar Seiten aus dem Vorwort lesen, weil die, glaube ich, ganz eindringlich und eindrücklich erklären, worum es geht. Und dieses Vorwort hat den Titel »Die Kick Queen von Beirut« und daraus lese ich jetzt mal vor. Der Anstoß zu diesem Buch war der Fußtritt einer Frau in den Unterleib eines Mannes. Geschehen am 17. Oktober 2019 in der libanesischen Hauptstadt Beirut während Massenprotesten gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Der Konvoi eines Ministers war in einer Demonstration stecken geblieben. Ein Leibwächter stieg aus und feuerte mit seinem Gewehr in die Luft. Aus der Menschenmenge löste sich eine kleine, schlanke Frau, winkelte das linke Bein an und versetzte ihm einen gezielten Tritt in die Weichteile. Dutzende hatten den Moment fotografiert oder gefilmt. Wenige Stunden später war die Demonstrantin in den sozialen Medien zur Kick Queen und zur Heldin der Proteste gekrönt. Die Szene tauchte als Graffiti an Häuserwänden auf, Videos und Fotos gingen viral. Ich lud mir eines der Bilder herunter, starrte es immer wieder an und immer ungläubiger. Ort, Zeitpunkt und Kontext verblassten. Übrig blieben die Konturen einer unbewaffneten Frau, die mit voller Wucht und Entschlossenheit einen deutlich größeren und schießenden Mann angreift. Bilder von Gewalt erschüttern meist, weil sie Brutalität und Erniedrigung zeigen, also die erdrückende Macht der durch Gesetz, Bewaffnung, Aggressivität oder Körperkraft Stärkeren über Schwächere. Das Bild aus Beirut erschütterte und faszinierte mich, weil es am Fundament des zentralen Machtverhältnisses der jüngeren Menschheitsgeschichte rüttelte, dem physischen Gewaltmonopol der Männer. Wir befinden uns im 21. Jahrhundert. In den Kinos verprügeln Superheldinnen männliche Bösewichte. Frauen sind in alle Stilarten des Kampfsports vorgedrungen. Soldatinnen kommen an der Front zum Einsatz. Aber Wonder Women, olympische Boxerinnen und Bomberpilotinnen haben wenig an dem Glauben geändert, dass es im Kampf gegen die Ungleichheit der Geschlechter zwei scheinbar unverrückbare Konstanten gibt. Die körperliche Unterlegenheit von Frauen gegenüber Männern und die männliche Bereitschaft zur Aggression. Neben der weiblichen Gebärfähigkeit sind das die zentralen Kriterien, um Menschen in zwei Geschlechter zu unterteilen. Nur die Gebärfähigkeit ist ein biologisches Merkmal, doch alle drei werden bis heute als Naturgesetze gesehen. Auf der vermeintlich natürlichen physischen Überlegenheit und Aggressivität, über die letzten Jahrtausende immer wieder religiös und juristisch kodifiziert, beruht das männliche Gewaltmonopol. Es ist die Grundlage jeder patriarchalen Herrschaft, die wiederum alle anderen sozialen Hierarchien durchzieht. Das Bild der kickenden Königin von Beirut hängt über meinem Schreibtisch. Malak Alawieh heißt sie. Zum Zeitpunkt jener Demonstration war sie 39 Jahre alt. Wenige Wochen später feierte sie ihre Hochzeit im weißen Brautkleid mitten unter den Protestierenden. 4 Monate später wurde gegen sie ein Verfahren vor einem Militärgericht eröffnet, wegen Körperverletzung und Beleidigung von Sicherheitskräften, das in den politischen Unruhen der folgenden Jahre im Sand verlief. Liebe Malak, dachte ich bei jedem Blick auf das Foto, was, wenn dein Bild Schule macht? Was, wenn das Naturgesetz als Täuschung, als soziale Konstruktion entlarvt wird und auch diese Säule des Patriarchats zu bröckeln beginnt? Was, wenn Frauen sich das Recht zur Gegengewalt nehmen?
Danke, Andrea. Gegengewalt, das Recht nehmen, sich zu wehren. Sag mal, mir ist aufgefallen, nicht nur bei deiner Einleitung, du hast es ja eben auch nochmal vorgelesen, sondern auch in dem gesamten Buch, du bist schon sehr fasziniert von diesen kickenden, kämpfenden Frauen.
Ja, das kann man so sagen. Ich mache ja auch selber sehr gerne und schon sehr, sehr lange Kampfsport, trotz meiner nicht mehr ganz jungen Jahre. Das hat wahrscheinlich ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun, nicht wahrscheinlich ein bisschen, sondern sehr viel. Ich bin aufgewachsen so als das, was man früher einen Wildfang nannte. Also ich habe mir irgendwie, glaube ich, so mit 4, 5 Jahren in den Kopf gesetzt, dass ich eigentlich lieber ein Junge wäre und habe dann auch sehr nachdrücklich von meiner Umwelt verlangt, dass das so anerkannt wird. Also meine Familie hat das am Anfang ein bisschen konsterniert zur Kenntnis genommen, dann eher belächelt.
Aber deine Mutter ließ sich nicht boxen.
Meine Mutter ließ mich nicht boxen. Ich habe mir mit 8 Jahren Boxhandschuhe zu Weihnachten gewünscht und da war für meine Mutter, glaube ich, der Ofen aus. Da hat sie gesagt, Frauen, Mädchen boxen nicht. Und dann haben wir uns eine Weile gestritten. Sie fand ohnehin, dass ich schon sehr, sehr männlich, maskulin herumlaufe. Dann hat sie gesagt, ich sollte zum Ausgleich mal Ballett nehmen, Stunden nehmen. Dann habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann haben wir uns ein paar Jahre später als Kompromiss auf Judo geeinigt.
Ich verstehe diese Faszination sehr gut. Mir ging es eigentlich als Kind, Jugendliche ganz ähnlich. Damals gab es in den 60er Jahren eine britische Fernsehserie und das war für mich das erste Mal, dass ich eine richtig toll kämpfende Frau gesehen habe, Emma Peel, die natürlich asiatische Kampfkunst beherrschte, während ihr Partner immer nur mit Schirmscham und Melone versuchte, die Probleme zu lösen, machte sie das Handfeste. Ich fand das großartig, mal abgesehen von den Klamotten, die sie trug und die ja inzwischen längst eine Renaissance haben. Also ich verstehe diese Faszination von so einer körperlichen Kraft, die von Frauen ausgeht, ausgesprochen gut. Haben wir beide vielleicht irgendwie ein falsches Gen?
Nee, das glaube ich überhaupt nicht. Ich kenne eine ganze Menge Frauen, die mir das, wenn ich meine Kindheit erzähle, sagen sie mir ging das damals genauso. Ich habe das dann später in Gesprächen mit meiner Mutter, also wir sind inzwischen völlig d'accord mit allem, mir auch erzählen lassen. Ich bin die älteste von 3 Kindern. Ich bin auch das älteste Enkelkind gewesen. Ich sollte natürlich ein Junge werden. Und ich glaube, dass ich das intuitiv irgendwann gespürt habe. Und ich glaube, dass wie viele andere Mädchen auch.
Ach, dann hast du unbewusst versucht, die Erwartung deiner Eltern zu erfüllen.
Ja, das vielleicht zu erfüllen. Zum anderen habe ich aber natürlich auch sehr schnell gemerkt, wie viel größere Freiheiten mir dadurch zur Verfügung stehen. Also vor allen Dingen natürlich auch körperliche Freiheiten. Und ich glaube, dass das etwas Entscheidendes ist, dass ich natürlich damals mich all den Sozialisationsversuchen, mädchenhafter zu werden, die ja, also damals noch viel krasser als heute, heute übernimmt das ja leider eher so die Macht der sozialen Medien, aber dieses, setz dich nicht so breit hin, sei nicht so laut, lauf nicht so schnell rum, du könntest dir wehtun. Dann später in den Teenagerzeiten, ja, provoziere deinen Freund nicht, ärgere deinen Mann nicht und so weiter. Diese ganzen Sachen, die uns eingebläut worden sind damals, also meine, wir sprechen jetzt von der Kindheit in den 60er Jahren, die eine amerikanische Philosophin namens Iris Marion Young, die ich auch in meinem Buch zitiere, hat das mal beschrieben als eigentlich, ich paraphrasiere das jetzt, das systematische Abgewöhnen von einem körperlichen Selbstbewusstsein bei Mädchen. Und das zieht sich dann natürlich auch ins Erwachsenenleben hinein. Und ich glaube, das passiert durch die allerverschiedensten Einflüsse. Ich denke mal selbst bei Eltern, die sich alle Mühe geben, das sozusagen ihren Töchtern nicht zu vermitteln, beziehungsweise ihren Söhnen.
Dann passiert es im Kindergarten.
Passiert es dann im Kindergarten und dann später durch den Druck der Clique und so weiter und so fort. Also wir haben das jetzt eigentlich in einer Art von Backlash auch wieder ganz, ganz massiv. Das sehen wir in sozialen Medien. Aber ich denke, das hat nichts mit dem falschen Gen zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, dass wir natürlich als halbwegs smarte Kinder kapiert haben, wow, da kann ich aber viel mehr machen. Bei mir ging das allerdings natürlich auch einher, dass ich mich nicht etwa solidarisch gezeigt hätte mit den Mädchen. Die fand ich einfach nur blöd.
Die fandst du alle doof.
Genau.
Aber ich finde das ja nicht nur wichtig für das Selbstbewusstsein von Mädchen, wenn sie lernen, mit ihrem Körper umzugehen, körperliche Kraft auch umzusetzen. Und sei es eben, indem sie sich schlagen mit anderen Kindern. Also möglichst ohne sich zu verletzen natürlich. Ich finde es aber, wenn das Mädchen abtrainiert wird, auch regelrecht gefährlich für ihr späteres Leben. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin mit einem älteren Bruder und seinen vielen Freunden groß geworden und ich war immer die Kleinste und Dünnste. Und natürlich haben die Jungs versucht, mich zu drangsalieren und dann gab's halt Prügeleien. Und ich habe immer verloren, aber ich fand das nicht schlimm. Ich war ja nicht tot, also bin ich wieder aufgestanden. Und es hat bei mir wirklich dazu geführt, dass wenn ich später in irgendwelche bedrohlichen Situationen gekommen bin, also in der Regel, wenn mich Männer bedroht haben, ich habe sofort körperlich reagiert, sofort, das war kommt einfach reflexartig, weil ich das von Kindheit so gewohnt habe, war und weil ich auch keine Angst habe, dann so zu reagieren. Und das hat mir so oft geholfen, dass ich wirklich nichts Schlimmes erlitten habe.
Also ich kann das gut nachvollziehen. Bei mir lief es ein bisschen anders, was ich auch in dem Buch beschreibe. Ich glaube, ich bin schon als Kind und dann als Teenager schon mit einem ziemlichen körperlichen Selbstbewusstsein rumgelaufen. Also ich habe auch Fußball gespielt, wollte unbedingt Bundesliga-Profi werden und so weiter und so fort. Habe aber dann gemerkt, als ich nach der Schule mir gewissermaßen als Initiation in das Erwachsenenleben selber eine USA-Reise spendiert habe und ich habe mir vorgenommen, ich trampe von der Ostküste an die Westküste. Das habe ich dann irgendwann bei den Rocky Mountains abgebrochen, weil es einfach von Seiten der Anmacher, der Übergriffe, der Männer, die mich mitgenommen haben im Auto, so schlimm war, dass ich irgendwann gedacht habe, das kann ich nicht mehr und habe zu meinem eigenen Erschrecken bei mir selber festgestellt, ich habe zwar einerseits eine körperliche Ausstrahlung, die darauf hindeuten würde, ja, die könnte sich wehren, aber ich habe zum Beispiel nie gelernt, meinen Atem zu kontrollieren, in so einer Stresssituation laut zu werden. Die erste wichtige Waffe einer Frau, um es mal so auszudrücken, um Grenzen zu setzen, um zu sagen, so bis hierhin und nicht weiter, ist ihre Stimme. Und da habe ich festgestellt, da fehlt auch bei mir in meiner Sozialisation noch eine ganze Menge.
Also, weil ich so klein war, ging es bei mir zuerst mit der Stimme los.
Ja.
Und das ist natürlich auch eine Hilfe. Aber ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Männer, die angreifen, das überhaupt nicht gewohnt sind. Dass Frauen sich sofort wehren, also die meisten sind es nicht gewohnt, und dass die dann auch so erschrocken sind, dass sie abziehen.
Ja, es gibt...
Das es sei denn halt, gut, wenn du da durch die Gegend trampst und mit dem im Auto bist, dann weiß er ganz genau, er hat die Übermacht.
Also man muss jetzt da auch ein bisschen ausdifferenzieren, in welche Situationen von männlicher Dominanz und Übergriffigkeit Frauen so kommen. Es ist ja nicht immer typischerweise der Fremde, der aus dem Busch springt, das wissen wir ja inzwischen auch. Aber dass, was ich vorhin beschrieben habe, auch erstmal die Unfähigkeit zum Beispiel, die eigene Stimme zu erheben, laut werden, nicht zu kieksen, sondern richtig mit voller Lungenkraft auch zu schreien oder Nein zu sagen. Das ist eigentlich mit einer der ersten Schritte, die amerikanische Feministinnen, die sich mit feministischer Selbstverteidigung beschäftigen, haben dieses Konzept entwickelt, das heißt Flip the Script, das Drehbuch umdrehen. Wie du ganz richtig gesagt hast, ist es in der Tat so, dass sexualisierte Gewalt, dass bis hin zu Übergriffen von Jungen gegen Mädchen in der Schule immer natürlich auf der Annahme beruhen, A, wir Jungen oder Männer haben ein Recht darauf, aggressiv zu sein, und B, Mädchen erdulden das entweder einfach oder sie sind zu passiv und zu ängstlich, um sich dagegen zu wehren. Und dann kommt diese ganze Grauzone mit rein, na, sie hat das ja doch gewollt und sie hat ja nicht klar Nein gesagt und so weiter und so fort. Und jetzt zum Beispiel dieses, wir können es jetzt hier im Podcast nicht mit einem Kampfschrei demonstrieren, aber allein der Umstand, dass eine Frau oder ein Mädchen auf eine Form von Grenzverletzung, nennen wir es mal so ganz allgemein, eben nicht damit reagiert, dass sie zurückweicht und sich kleiner macht, sondern sofort sagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter, hat in der Tat diesen Überraschungseffekt, weil Männer, Jungen damit überhaupt nicht rechnen. Und das dreht gewissermaßen auch das Drehbuch dieses Gewaltverhältnisses um.
Das machst du ja auch in deinem Buch. Also du zeigst ja Frauen als Kämpferin, zum Beispiel in Milizen, Frauen, die aktiv Widerstand leisten, auch mit Waffen. Und damit verschiebst du ja dieses Bild, dieses uralte Stereotyp, weiblich gleich friedlich, dass sich das Patriarchat ja so schön zurechtgebogen hat, um uns daran dann ständig zu messen und eben klein zu machen. Damit brichst du aber ja auch ein Tabu. Macht das Spaß?
Ja, Tabu brechen, klar, das macht Spaß. Ich muss jetzt bei den verschiedenen Beispielen, die du jetzt auch gerade genannt hast, auch dazu sagen, ich habe sagen wir mal, Frauen, die dieses Tabu brechen, sprich also eigentlich sich etwas anmaßen, was man nur Männern zugesteht, nämlich Gewalt auszuüben in den verschiedensten Situationen, das interessiert und fasziniert mich. Mich hat aber bei dem Buch auch erstmal interessiert, ich war gleich bei Beginn der Recherche überrascht, ich dachte, es wird wahnsinnig mühsam, da viele Beispiele zu finden, war dann überrascht, wie häufig das eigentlich in den verschiedensten Epochen der Menschheitsgeschichte und in allen Kulturen der Welt vorkommt. Und dann hat mich erstmal interessiert, ist komisch, wann wird das eigentlich toleriert und wann wird es wieder verdrängt oder verboten beziehungsweise aus der Geschichtsschreibung geschoben? Das war sozusagen der Beweggrund, in diese verschiedenen Episoden vorzustoßen, wo ich dann auch ganz klar sagen muss, in keinster Weise bin ich per se fasziniert von Frauen, die Gewalt ausüben. Ich beschreibe in dem Buch ja auch einige Beispiele, wo das unter höchst ambivalenten Situationen geschieht und wo es sich oft auch in Umbrüchen und Machtverschiebungen abspielt, wo dann eben auch andere Gewaltverhältnisse mit reinspielen und dann Frauen, also gerade so bei den amerikanischen Feministinnen des frühen vergangenen Jahrhunderts spielte das eine Rolle, dann eben plötzlich auch Rassismus mit reinspielt. Da wird zum Beispiel dann in den USA das Boxen für vor allen Dingen weiße Frauen sehr populär, weil gleichzeitig dieses rassistische Narrativ des vermeintlichen schwarzen Vergewaltigers existiert. Und das sind lauter so Kurven und Kanäle, die man dann da ausloten muss. Und dann wird es oft sehr komplex, aber auch sehr interessant.
Du hast ja vorhin in deiner Einleitung ja auch schon erwähnt, im Kino, in Filmen gibt es ja inzwischen so viele Superheldinnen. Also ich habe vorhin von Emma Peel erzählt als Fernsehserie schon in den 60er Jahren. Und das hat sich ja fortgesetzt. Ich habe inzwischen den Eindruck, gerade bei den Streaming-Portalen sind irgendwie, wenn es um Kampf geht, dann sind mindestens 80% der kämpfenden Heldinnen Frauen. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber es sind auf jeden Fall sehr viele. Also wir haben diese Wonder Woman-Kämpferinnen überall und trotzdem ist dieser Mythos, dass Gewalt eigentlich ein männliches Monopol ist, immer noch da. Wie kommt denn das?
Naja, ich würde mal sagen, das sind Wellenbewegungen. Und wie du ganz richtig festgestellt hast, das sieht man jetzt nicht nur im Kino oder Netflix-Serien, hat sich natürlich gerade in den letzten Jahrzehnten, ich würde mal sagen, so mit dem Aufstieg der zweiten Frauenbewegung, auch in dem, was ich physischen Feminismus nenne, unglaublich viel getan. Also da sind Sachen möglich geworden. die man vorher nie für vorstellbar gehalten hätte.
Dieser berühmte Film von Quentin Tarantino zum Beispiel, ja, Kill Bill.
Kill Bill, ja, genau. Wobei auch da...
Das ist schon fast Splatter.
Das ist Splatter und ich glaube, im Hintergrund gibt es da schon auch einige Erzählungen, was bei den Dreharbeiten da so passiert ist. Das war da nicht besonders feministisch, aber gut, das ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber du hast völlig recht. Also wir haben, wie gesagt, die Superheldinnen in den verschiedensten großen Filmproduktionen. Interessant dabei finde ich sehe das als einen absoluten Fortschritt, weil das ist natürlich für, keine Ahnung, ein 11-, 12-, 13-jähriges Mädchen irre zu sehen, wie eine Frau gewissermaßen männliche Bösewichter verprügelt. Gleichzeitig finde ich es immer sehr auffällig nach wie vor, wie sexualisiert diese Frauen auftreten. Also wie sehr auf ihre sexuellen Merkmale abgespielt wird. Großer Busen, extrem knapp bekleidet.
Wonder Women,
ganz genau. Das sehen wir übrigens auch im Profisport. Also wenn man mit Frauen redet, die quasi die Pionierinnen im Boxen waren, es ist unglaublich, was die sich damals anhören müssten und auch ertragen mussten, bis hin zu physischer Gewalt, erst um zu verhindern, dass sie da reinkommen überhaupt in diese Sphären des Sports. Und dann aber natürlich immer, und das wissen wir auch aus anderen Sportarten, bei Fußballerinnen zum Beispiel, der massive Druck der jeweiligen Verbände dann, wenn du das machst, musst du aber außerhalb des Rings umso weiblicher auftreten, wurde dann immer insinuiert, damit keiner auf die Idee kommt, du könntest lesbisch sein. Deswegen kennen wir ja bis heute die Fußballerinnen, die alle mit einem langen Zopf rumlaufen.
Das wollte ich gerade fragen. Also selbst Frauen, wo ich immer das Gefühl habe, ach, kurze Haare würden dir super stehen, und dann haben sie alle trotzdem irgendein Pferdeschwänzchen.
Das ist, ich kann jetzt hier für diese Frauen nicht sprechen, aber ich weiß, dass es zumindest in früheren, oder die liegen noch nicht so lange zurück, Zeiten tatsächlich dann auch von den Funktionären genau diesen Druck gegeben hat. Wir haben jetzt ja auch eine Sportart, die ich mit sehr, sehr gemischten Gefühlen betrachte, weil sie auch massiv politisch von rechter Seite vereinnahmt wird. Die nennt sich MMA, das ist Mixed Martial Arts. Das kennen die Hörerinnen vielleicht, das sind diese Kämpfe, die in Käfigen ausgefochten werden. Ein Riesengeschäft, der Lieblingssport von Donald Trump, der damit auch ordentlich Propaganda macht. Lange Zeit verkauft worden als, das ist die letzte Bastion der Männer, da kommen jetzt wirklich keine Frauen rein. Inzwischen kämpfen Frauen da natürlich auch. Auf die aber mehr oder weniger subtil auch der Druck ausgeübt wird. Außerhalb des Käfigs machst du dann schön deine Insta-Beiträge, wo du dich mehr oder weniger als Tradwife präsentierst, ne? Damit du gewissermaßen...
Also als traditionelle Hausfrau möglichst geschminkt.
Und als Sexobjekt, damit du gewissermaßen die typisch dir zugeschriebenen weiblichen Eigenschaften mehr oder weniger dann außerhalb des Käfigs oder des Rings bitteschön übererfüllen musst.
Aber so wie du das erzählst, dann klingt es ja so, als hätten wir in der einen Richtung einen Schritt gemacht und als würde aber das Patriarchat es schaffen, das Ganze auch wieder zu unterlaufen und zu funktionalisieren.
Ja, das Patriarchat sind ja letztlich immer auch wir alle, selbst die Frauen, die Teil davon sind. Das hat natürlich die Eigenschaft, auch Errungenschaften von sozialen Emanzipationsbewegungen aufzunehmen und dann für sich zu nutzen. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel ist die wachsende Rolle von Frauen im Militär. Das habe ich, weil ich lange auch in den USA gelebt habe, dort sehr eng verfolgt, wie die sich quasi vorgekämpft haben, bis hin halt dann zu der Möglichkeit, auch bei kämpfenden Einheiten dabei zu sein. Das wurde damals gerade im Irakkrieg und im Afghanistankrieg ja auch politisch richtig sozusagen propagandistisch ausgenutzt, als die USA gesagt haben, seht her, wir kommen hier sogar mit Soldatinnen und zeigen euch mal, wie richtig Freiheit aussieht. Also eine sehr, gelinde gesagt, ambivalente Art und Weise, damit umzugehen. Jetzt haben wir aber einen massiven antifeministischen Backlash, dass die auch immer passieren, wenn so große Mächte in massive Phasen der Verunsicherung geraten. Da gibt es Beispiele aus dem britischen Empire im letzten Jahrhundert. Jetzt sehen wir das an den USA bei aller Kriegspolitik, die sie jetzt betreiben. Und wo dann sofort die Diskussion beginnt, wir sind zu verweichlicht, die Armee muss männlicher werden. Jetzt haben wir also einen Verteidigungsminister, er nennt sich ja Kriegsminister im Pentagon, namens Pete Hegseth, der im Prinzip ganz klar sagt, Frauen müssen aus der Armee raus.
Aber findest du denn wirklich, Andrea, dass es eine Errungenschaft ist, wenn Frauen Soldatinnen werden?
Nee,
ich finde, sie sollen die Möglichkeit haben. Und ich kann nur sagen, sorry, also wir Frauen müssen doch nicht jeden Mist mitmachen, den Männer erfunden haben.
Also die Inklusion von Frauen in Streitkräfte betrachte ich immer mit größtem Misstrauen. Ich glaube, das muss man wirklich von Fall zu Fall diskutieren. Es gibt, schreibe ich in dem Buch, zumindest ein Beispiel, nämlich das kurdischer Kämpferinnen, die allerdings bei uns dann auch oft in einer Art und Weise romantisiert werden, die der Realität nicht so ganz entspricht, wo es tatsächlich mit einer Art von feministischer Utopie einhergeht, was immer man von der halten mag. Aber per se ist das jetzt wirklich nicht das Feld, wo ich sagen würde, hier finde ich die sogenannte Speerspitze des Fortschritts für kämpfende Frauen. Das sehe ich ganz woanders. Und du hast ganz richtig gesagt.
Zumal unter den Hierarchien, die im Militär herrschen.
Unter den Hierarchien, beziehungsweise ja. Du hast aber ja ganz richtig gesagt, das Patriarchat kann sich natürlich solche Erfolge von Bewegungen auch immer sehr schnell zu eigen machen. Was ich aber sehe und wo ich wirklich sagen würde, das ist eine Art von, klingt vielleicht etwas pathetisch, progressiver Revolution. Das ist schon eine inzwischen Jahrzehnte anhaltende Geschichte von physischer Selbstermächtigung von Frauen in den verschiedensten Formen, die wir wirklich weltweit beobachten und die auch so Anzeichen, ja, oder nicht nur Anzeichen, sondern ganz klar sichtbare Vernetzungen zeigt. Und da würde ich sagen, da ist doch etwas in Gang gekommen, was wir vielleicht momentan in diesen ja nicht sehr erfreulichen Zeiten übersehen.
Also Selbstermächtigung, darüber muss ich gleich nochmal mit dir ein bisschen streiten. Aber mich hat die ganze Zeit auch noch eine ganz andere Frage umgetrieben. Also du beschreibst ja die Geschichte der Frauenbewegung, die voll ist mit militanten Kämpferinnen, also die Suffragetten zum Beispiel in Großbritannien oder auch in den USA. Wie kommt es denn, dass die Frauenbewegung, also die zweite Frauenbewegung ab den 60er Jahren, überhaupt nichts Militantes mehr hatte? Wo ist ihr das verloren gegangen? Also es gab natürlich auch Selbstverteidigungskurse und so, aber daran kann sich das ja nicht erschöpfen.
Bei der ersten Frauenbewegung, die sich ja sehr, sehr stark zumindest in den westlichen Ländern auf das Frauenwahlrecht fokussiert hat, würde ich mal sagen, waren die Suffragetten natürlich eine Minderheit. Also die eigentliche große Frauenbewegung für das Wahlrecht hieß ja Suffragists und Suffragetten war ja eigentlich ein Schimpfwort. Und die waren militant in erster Linie dadurch, dass sie weibliche Tabus gebrochen haben im Sinne von laut werden, stören, Bobbys kratzen, mal anspucken, sich verhaften lassen
mit ihren Schirmen.
Das war, also die Suffragetten selber, und das finde ich ja sehr interessant, haben ja sehr stark versucht, von sich, trotz alledem, dieses weibliche Klischee einer zierlichen Dame in viktorianischen Gewändern, man musste auch immer sehr gut gekleidet zu den Demonstrationen erscheinen mit riesigen Hüten, und dann kommen diese riesigen Bobbys und entweder prügeln auf sie ein oder tragen sie einfach weg. Was in der auch feministischen Geschichtsschreibung ja lange etwas sozusagen unterm Teppich gehalten wurde, war, dass sie in der Tat, wie du sagst, massiv militant waren. Also einige von ihnen haben Bomben geworfen, Brandanschläge verübt, haben mal fast den Premierminister umgebracht durch einen Axtwurf. Gab es gleichzeitig aber eben noch so eine andere kleine Gruppe, angeleitet von einer Frau, die ich da auch porträtiere, namens Edith Garrett, die in
großartig Selbstverteidigung.
Genau, die in dieser Phase in London Anfang des 20. Jahrhunderts, wo sehr viel Japanophilie herrschte und man japanische Lebensweisen kopierte, eben Jiu-Jitsu gelernt hatte und tatsächlich, also sowohl als Verkaufsschlager, aber auch aus Überzeugung der Meinung war, mit einer asiatischen Kampfkunst, die auf dem Prinzip basiert, dass der körperlich Schwächere gegen den Stärkeren gewinnen kann, aufgrund von Gleichgewicht manipulieren, hebeln, werfen etc., dass man damit gewissermaßen, wie sie es nannte, die Evolution, die darauf hinauslaufen wird, dass Männer und Frauen irgendwann wieder gleich stark sein werden, dass man das abkürzen kann und in ein paar Generationen den Frauen das gewissermaßen als Wissenschaft beibringt.
Das finde ich, ist genau der richtige Kampfsport für mich bei meiner Größe von 1,54.
Absolut, das ist gar keine Frage. Ich denke, in der zweiten Frauenbewegung, die hat ja was anderes in revolutionärer Hinsicht gemacht. Sie hat, es hieß im Prinzip dieses Schlagwort, das Private wird politisch, letztlich das gesamte patriarchale Gewaltverhältnis, so wie es auch im Privaten und im Familiären existiert, auf die politische Bühne zu ziehen. Und da gab es, genauso wie es in der ersten Frauenbewegung das auch gab, natürlich eine sehr, sehr starke Strömung, die ganz kategorisch gesagt hat, diese Art der männlichen Gewaltbereitschaft und Aggressivität lernen wir per se ab. Und was ich an diesem Ansatz kritisiere, ist, dass damit ja dieser vermeintlich biologische oder biologistische Grundsatz übernommen wurde, dass Frauen von Natur aus friedfertig und passiver sind und Männer von Natur aus
nicht so aggressiv.
Und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Und das hielt ich auch immer für eine gefährliche Falle. Gleichzeitig gab es.
Aber hast du das denn in der zweiten Frauenbewegung auch so gesehen, dass sie an diesem Punkt in die Falle getappt sind?
Ich denke schon, dass es eine ganze Zeit lang so gelaufen ist, wobei es aber auch, ich meine, es war ein riesiges Spektrum, auch damals schon sehr früh Frauen gab, die gesagt haben, also liebe Genossinnen, Feministinnen, wir warten jetzt hier nicht, bis das Patriarchat abgeschafft worden ist und gewissermaßen die Friedfertigkeit gesiegt hat, so nennt uns mal das Datum, dann stellen wir uns die Uhr, sondern wir wollen auch an unserer eigenen Selbstermächtigung arbeiten und wir wollen auch präventiv tätig werden. Und daraus sind dann tatsächlich diese feministischen Selbstverteidigungskonzepte entstanden. Ich glaube, was ein Unterschied, den ich meine, festgestellt zu haben, dass es in der ersten Frauenbewegung tatsächlich auch in konventionellen Medien sogar ein bisschen gefeiert wurde, wenn Frauen
Bewunderung für
kämpfende und zurückschlagende Frauen gab. Gleichzeitig auch massive Backlash, aber es gab diese Bewunderung, während das, ich glaube, in der zweiten Frauenbewegung dann doch erstmal eine ganze Weile ein Nischendasein geführt hat.
Mhm. Aber kannst du dir denn vorstellen, du hast vorhin schon erwähnt, der Backlash, über den reden wir jetzt schon seit einigen Jahren. In den USA ist das ganz massiv und manifest. In Europa ist es auch seit Jahren zu beobachten. Es war in Polen so, wo man mühsam versucht, es zurückzudrehen, in Ungarn. Kannst du dir vorstellen, dass es nochmal eine Frauenbewegung gibt, jetzt, die militant wird?
Also ich würde sagen, die gibt's längst. Ich glaube und versuche das in dem Beruf ja auch zu beschreiben, in dem Buch auch zu beschreiben. Es gibt, ja, schon mit Anfang der 70er Jahre hat ein kleines Beispiel, das kennen aber vielleicht auch viele Hörerinnen, hat ausgehend von einem kanadischen Ehepaar eine Selbstverteidigungskunst namens Wendo-Schule gemacht. Und die basierte eigentlich auf dem, was wir heute so kennen unter Selbstbehauptung, Selbstermächtigung und Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Schlicht und ergreifend eben nicht, ich muss einen schwarzen Gürtel bekommen in irgendeiner Kampfsportart und erst dann kann ich mich wehren. Das ist sowieso großer Blödsinn, muss ich hier auch nochmal ganz deutlich sagen. Kampfsport ist nicht Selbstverteidigung, sondern die schlicht und ergreifend mit dem ganz einfachen Prinzip, also anknüpfend an diese amerikanische Philosophin, die ich vorhin genannt hatte, Iris Marion Young, gesagt hat, Frauen und Mädchen müssen diese Fähigkeit, Raum einzunehmen und selbstbewusst, auch körperlich selbstbewusst in der Welt zu stehen, die ihnen abtrainiert worden ist, die müssen sie neu lernen. Und darauf basierten deren Kursprinzipien. Das heißt, wie gehe ich, wie sieht meine Körpersprache aus? Kann ich atmen? Wie kann ich mit meinem Adrenalin umgehen? Wie lerne ich eigentlich mal laut und klar zu sagen, nein, das will ich nicht, hau ab oder lass mich in Ruhe? Welche Formen des Widerstandes gibt es? Und das ist ja ein breites Spektrum. Das reicht ja vom Weglaufen bis Brüllen bis dann tatsächlich zurückschlagen. Und eingeschlossen sind eben auch einfachste Techniken eines physischen Widerstandes im Falle eines Angriffs, wenn die Frau es für geboten sieht, die anzuwenden. Das ist dann immer noch ihre Entscheidung. Und dieses Prinzip habe ich auf meinen Reisen, ich bin ja auch länger immer als Auslandskorrespondent in verschiedenen Weltgegenden unterwegs gewesen, zu meiner Überraschung findet man das inzwischen in Indien, man findet das in Nepal, man findet das ganz massiv in Deutschland, wo es ein riesiges Netzwerk gibt, man findet in der breitesten Variation von Kampfsport bis zu Selbstverteidigung, Selbstermächtigung, findet man das in arabischen Gesellschaften. Dann sehen wir eine Generation, nicht nur von Schülerinnen, sondern von vielen, die inzwischen auch Trainerinnen geworden sind. Das breitet sich aus wie so ein wunderbares kleines Netzwerk von Flussarmen. Ne?
Aber Andrea, das, worüber du jetzt redest, ist ja ein Reizreaktionsschema. Also da lernen Frauen, wie reagiere ich, wenn ich in irgendeine bedrohliche Situation komme. Was ich vorhin meinte mit der Frage nach der Militanz in einer künftigen oder aktuellen Frauenbewegung, ob sie dann wirklich von sich aus gewaltbereit sind, also wie die Suffragetten.
Ich glaube, dass Das kann sich entwickeln. Also ich meine, wir sehen Gewaltbereitschaft in den verschiedensten sozialen Bewegungen. Das ist dann immer eine höchst ambivalente Entscheidung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in verschiedenen Varianten einer neuen feministischen Bewegung möglich ist. Aber ich würde jetzt sagen, die Suffragetten, das muss man auch immer wieder in den Kontext stellen. Das ist, wir lesen das wahnsinnig gerne, ich habe das auch wahnsinnig gerne recherchiert, aber die waren natürlich auch eine Minderheit, die waren jetzt nicht repräsentativ für die Frauenbewegung. Sie haben es allerdings durch ihre zum Teil militanten Methoden geschafft, gewissermaßen die etwas vorsichtigere, konventionellere Masse
genau.
Und die mit anzuschieben und die Öffentlichkeit. Man kann aber genauso natürlich im Nachhinein argumentieren, was wäre denn gewesen, wenn denen ein Anschlag wirklich in Anführungsstrichen gelungen wäre mit Toten? Das hätte genauso gut auch einen wahnsinnigen Rückschritt bedeuten können für den ganzen Kampf um das Frauenwahlrecht. Aber das nur am Rande. Ich denke, natürlich kann diese Militanz kommen. Und da kann man jetzt diskutieren, was ist denn alles militant? Die russische Gruppe Pussy Riot, das ist eine Form von Militanz, auch wenn sie im körperlichen Sinne niemanden angreifen. Also das sieht man in den verschiedensten Spielarten. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, wir befinden uns ja in Zeiten, weil wir von diesem Backlash gesprochen haben, wo toxische Maskulinität eigentlich ein politisches Programm geworden ist. So kann man das, glaube ich, sagen.
Na klar.
Putin, Trump, Orban, also die Aufzählung,
Milley,
wie sie sich fortlässt
und so weiter.
Und das geht einher mit einem politischen Diskurs, der im Prinzip alles, was auf Kooperationsbereitschaft, Dialog, Verhandlungsbereitschaft, Kompromissfähigkeit abzielt, als etwas, das Schwäche signalisiert. Und Schwäche in diesem neuen rechten Diskurs wird automatisch gleichgesetzt mit Weiblichkeit. Und ich glaube, dass in diesen Zeiten, wenn es da eine wachsende Anzahl von Frauen gibt und von Männern, die ihnen dabei helfen, gewissermaßen Weiblichkeit von dem Stigma der Schwäche zu befreien, dann ist das nicht nur ein Weg, um sich selber vielleicht besser schützen zu können, sondern das ist ein politischer Akt, der sich im öffentlichen Erscheinen auch niederschlägt. Und deswegen glaube ich in der Tat, dass in dem, was ich gerade beschrieben habe, gerade in diesen Zeiten auch eine enorme politische Brisanz liegen kann.
Hast du ein Beispiel, wo du sagen würdest, hier geht es um weibliche Gewalt und sie hat strukturell etwas Gutes bewirkt? Also die Welt wurde dadurch besser.
Naja gut, also man kann sagen, dass die Suffragetten dann doch einiges erreicht haben. Wobei gut, deren Kampf um das eigentliche Ziel des Frauenwahlrechts wurde dann erstmal durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Wo wir gerade vom Patriarchat reden, wo wir genau diese Art von toxischer Maskulinität in einer massenmörderischen und selbstmörderischen Weise erlebt haben. Ich glaube, dass die Einbindung von Kämpferinnen zum Beispiel in den kurdischen Milizen sehr wohl eine Wirkung in die jeweiligen Gesellschaften hinein hatte. Und das sind ja extrem konservative, patriarchale Gesellschaften. Also dass das eine ganz andere Wirksamkeit entwickeln konnte als zum Beispiel eine ausländische Interventionsarmee wie die amerikanische, die dann halt martialisch uniformierte Frauen in ihre Patrouillen mit eingliedert und dann noch behauptet, der lokalen Bevölkerung erklären zu müssen, so sieht die wahre Freiheit aus. Ich glaube, dass es schlicht und ergreifend durch die körperliche Präsenz und das Zeigen von Widerstandsfähigkeit ist tatsächlich, ich halte es für sowohl einen gesellschaftlichen wie auch privaten wie auch politischen Ausdruck von fortschrittlichem Umbruch, den auch Männer zur Kenntnis nehmen. Und wenn du mich fragst, wo haben Feministinnen die Gewaltbereitschaft sozusagen mit in ihr Repertoire aufgenommen
und die Welt dadurch besser
massiv
gemacht?
Besser. Dann würde ich mal gerne das Beispiel, das ist das letzte Kapitel in meinem Buch, nennen. Das kommt aus Kenia, wo die Frauen, die Selbstverteidigungstrainerin, die ich da getroffen habe, zu mir dann immer gesagt haben, nenn uns bloß nicht feministisch, das ist hier ganz schlecht beleumundet. Nenn uns lieber als Empowerment-Trainerin etc. Aber da gibt es seit, ich glaube bald 15 Jahren, ein, wie ich finde, fantastisches Projekt von Frauen, die Schulmädchen in den öffentlichen Schulen, vor allen Dingen in den sogenannten Slums, den informellen Siedlungen, mit genau diesem Wissen ausstatten, das ich gerade beschrieben habe. wie lerne ich Grenzen zu setzen in einem Umfeld, das von sexueller Gewalt absolut durchdrungen ist. Das ist wirklich zum Teil fürchterlich, was da passiert. Wie kann ich klare Grenzen setzen? Wie kann ich verbal werden? Wie kann ich erkennen, wer kann mir helfen? Und wie kann ich mich im Notfall physisch wehren? Das hat, inzwischen ist das ein Projekt, das ist auf alle öffentlichen Schulen im ganzen Land ausgeweitet worden. Das Interessante dabei ist, das ist das Entscheidende vielleicht, dass die irgendwann gesagt haben, wir können das hier nicht nur mit den Mädchen machen und die Jungs gucken zu und feixen. Die Jungen wachsen hinein in eine potenzielle Täterschaft. Zum Teil sind sie das als männliche Jugendliche auch bereits. Also haben sie ein Curriculum entwickelt, das die Jungen genauso in die Verantwortung nimmt und ihnen auch genauso viel Zuwendung zeigt, ihnen auch vor allen Dingen die Möglichkeit gibt, in für Jungen sicheren Räumen über ihre eigenen Gewalterfahrungen zu reden. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Erkenntnisse, für die auch mir, glaube ich, erst sehr spät gekommen ist, wie enorm Männer selbst natürlich unter patriarchaler Gewalt leiden, die sie aber als solche so nicht wahrnehmen.
Und ja, die meisten Opfer von Männern sind erstmal Männer.
Sind erstmal Männer, ganz genau. Und wenn man sich anguckt, was die dann in diesen gesicherten, für sie sicheren Räumen erzählen, also mir haben sie das nicht erzählt, aber anonymisiert durch die Trainer habe ich das erfahren, dann ist das auch eine horrende Gewalt, die sie dann aber natürlich, der sie zu entkommen versuchen, indem sie sich selber dann später in der Clique zu einem der Stärkeren entwickeln, die ihrerseits auf Schwächere einschlagen können, beziehungsweise indem sie ihre Männlichkeit vor allen Dingen auch dadurch definieren, dass sie Frauen und Mädchen dominieren können.
Also du hast ja vorhin von Selbstermächtigung gesprochen, also dass Frauen sich das Recht auch auf Kampf und Gewalt nehmen. Und was mir eben an Kämpferinnen auch gefällt, ist eben genau das, also dass sie ihre Angst überwinden, dass sie mutig sind, sich nicht unterordnen wollen, Rollen sprengen und so weiter. Aber gleichzeitig habe ich dabei eben auch so ein Unbehagen. Also ob Gewalt tatsächlich eine Form von Selbstermächtigung ist. Also ob es tatsächlich Emanzipation ist oder nicht auch eine Form eben von Anpassung an das männliche System.
Freut mich, dass dir dieser Widerspruch endlich mal auffällt.
He's Mr. Know-it-all.
Gewalt bleibt Gewalt. Das ist jetzt wirklich keine besonders komplizierte Erkenntnis, oder? Ist doch egal, wer zuschlägt. Mann, Frau, sonst wer. Das Ergebnis ist immer dasselbe. Macht wird durchgesetzt, jemand verliert. Und dann kommt ihr mit dem Argument, wenn Frauen Gewalt ausüben, sei das plötzlich Selbstermächtigung? Und verkauft das auch noch als Fortschritt? Dabei, wenn man nur kurz darüber nachdenkt, wirklich nur kurz, merkt man, dass das eigentlich ein ziemlich alter Trick ist. Denn was passiert denn da? Frauen steigen in ein System ein, das seit jeher auf Kampf, Gewalt und Kontrolle basiert. In ein System, das ihr sonst zu Recht als toxisch männlich kritisiert. Und anstatt dieses System zu hinterfragen oder zu verändern, wollt ihr einfach mitmachen? Soll Gleichberechtigung etwa bedeuten, dass alle gleichermaßen gewalttätig sein dürfen? Und dieses ganze Gerede vom Brechen des Gewaltmonopols, wenn man dieselben Mittel nutzt, nach denselben Regeln spielt und am Ende dieselbe Struktur stabilisiert, dann ist das kein Bruch, das ist doch nur eine Neubesetzung der Rollen.
Andrea, was erwiderst du denn so einem Mansplainer? Ist Gewalt tatsächlich ein Schritt Richtung Gleichberechtigung oder hast du da so ein ähnliches Unbehagen wie ich?
Gewalt per se nicht. Der Mansplainer benutzt übrigens ein durchaus auch feministisches Argument, ne, worüber wir gerade gesprochen hatten. Das kennen wir auch aus den früheren Zeiten der zweiten Frauenbewegung. Wir Frauen wollen nicht so sein wie die Männer. Was ich eigentlich nur sagen will, und ich knüpfe mal an eine Erfahrung, die ich selber mal in einem Selbstverteidigungskurs, den ich gegeben habe, gemacht habe, wo ich die verschiedenen Phasen der Selbstbehauptung, des öffentlichen Auftretens. Wir haben die Rollenspiele geübt, wir haben das Schreien geübt. Und dann ging es halt auch darum, mal so richtig mit einer Faust auf ein Schlagkissen zu hauen. Und dann kam irgendwann eine Teilnehmerin auf mich zu und sagte zu mir, ich möchte das nicht können. Ich möchte keine Frau sein, die das kann. Ich möchte nicht so aggressiv sein. Und ich war erstmal komplett verwirrt und dachte mir, oh, was sage ich jetzt? Und dann haben wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten. Und dann habe ich gesagt, du hast Kinder? Wenn deine Kinder angegriffen würden, dann hättest du dieses Problem nicht. Und dann hat sie auch ganz klar gesagt, nein, dann hätte ich das nicht. Und ich finde es immer verblüffend, auch gerade bei diesem Argument, dass Frauen die Fähigkeit zur Selbstbehauptung und dann im Notfall auch zu körperlicher Gewalt immer dann abgesprochen wird, wenn es um sie selber, um ihren eigenen Schutz geht. Wenn es um ihre Kinder geht, dann sollen sie die Löwin sein, dann sollen sie die Löwin sein, die ihre Kinder verteidigt. Dann denke ich mir, gut, wenn das eure Ansicht ist, dann geht ihr aber davon aus, dass Frauen natürlich durchaus auch in der Lage sind, eine Art von Aggression zu entwickeln, die es ihnen ermöglicht, sich zu schützen. Wenn man Feminismus darauf reduziert, und darauf spielt der Mansplainer ja auch ein bisschen an, dass Frauen am Ende einfach nur alles das können, sollen, müssen, dürfen, was Männer auch dürfen, also Macht ausüben, Hierarchien anführen, möglichst viel aus anderen herauspressen, dann würde ich sagen,
das ist nicht mein Feminismus.
Da sind wir irgendwann katastrophal falsch abgebogen.
Ja, wenn man so tut, als wäre das sozusagen ein Fortschritt, wenn Frauen Gewalt ausüben, dann geht man ja auch davon aus, dass das ein Machtprinzip ist, das unumstößlich in dieser Welt verankert ist. Wobei ich sagen würde, Aggressionen gehören natürlich zu Menschen dazu, und zwar zu allen Geschlechtern. Aber dass es diese Welt ohne Gewalt nicht existieren kann. Und darum geht es doch. Also das eigentlich zu unterlaufen.
Also eine komplett gewaltfreie Welt, glaube ich, da können wir lange drüber diskutieren, ob die möglich ist. Aber du hast natürlich völlig recht.
Das Ziel.
Dass es in der Tat auch in dieser Diskussion um Gewaltbereitschaft, Gewaltfähigkeit und Selbstbehauptung bei Frauen nicht darum gehen kann, wie wir es jetzt zum Beispiel auch in Profi-Kampfsportarten sehen, dass Frauen jetzt unbedingt auch im Käfig kämpfen müssen und super MMA-Athletinnen werden und quasi sozusagen auch diese männliche Bastion gestürmt haben. Ich gönne ihnen das, wenn sie das machen wollen, diese Art von Kampf, ist das super. Aber wenn es wirklich nur darum geht, männliches Verhalten nachzuahmen, wie gesagt, dann sind wir absolut in der falschen Richtung unterwegs. Wir hatten ja kurz vorher über unsere Kindheit gesprochen, wo wir beide gesagt haben, ja, wir sind eigentlich ganz gerne als Jungs unterwegs gewesen. Ich habe meiner Mutter damals...
Nee, das war bei mir nicht so. Also ich wollte schon gerne ein Mädchen sein. Ich wollte mich auch von den Jungs abgrenzen, weil ich fand die alle doof. Also ich fand sie auch im Kopf manchmal so verbohrt und so. Also ich wollte kein Junge sein, aber ich wollte auch nicht deren Opfer sein.
Nee, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, wenn ich tatsächlich als biologischer Junge auf die Welt gekommen wäre und hätte das dann andersrum gemacht, wäre mit Puppen unterwegs gewesen und hätte nicht Fußball spielen wollen, dann hätten, glaube ich, meine Familie, meine Eltern damit ein viel größeres Problem gehabt, als mit dem, was ich gemacht habe, als Mädchen mich zu benehmen wie ein Junge. Und da, glaube ich, liegt eine weitere Krux, dass wenn wir gesellschaftlichen Umbruch oder ein gerechteres Geschlechterverhältnis meinen, nur dadurch zu erreichen, dass Frauen gewissermaßen die Privilegien bekommen und auch ausüben können, die Männer ausüben, die Machtpositionen beziehungsweise auch die Betätigungsfelder, dann lassen wir quasi einen weiterhin als weiblich konnotierten riesigen Bereich von Verhaltensweisen und anderen Betätigungsfeldern zurück, die weiterhin verächtlich gemacht werden, weil sie als weiblich gelten. Also wir haben diese Diskussion mit Männern.
Genau. Wenn du in die Zukunft schaust, was glaubst du, ist wichtiger für Frauen, dass sie grundsätzlich in Widerstand gehen, aber versuchen, das sozusagen gewaltfreier zu machen, über Kommunikation, über Diplomatie und versuchen, diese Seite zu stärken? Oder zu sagen, wir brauchen auch das andere, wir brauchen auch die körperliche Widerstandskraft, um sozusagen ein Stück weiterzukommen und diesem männerdominierten Gewaltsystem etwas entgegenzusetzen.
Ich würde da kein Entweder-Oder draus machen. Also ich glaube, es ist essentiell wichtig für Frauen wie für Männer, also für Mädchen wie für Jungen, die Vorstellung von einem gerechteren und respektvolleren Umgang miteinander auch körperlich zu lernen. Und das bedeutet für Frauen gewissermaßen, also einen Nachholbedarf aufzufüllen, der auch besagt, ich kann notfalls aggressiv werden, wenn ich das zur Wahrung meiner eigenen Würde und meiner eigenen körperlichen Unversehrtheit tun muss. Für Jungen bedeutet es häufig eher, mein Selbstverständnis, mein Selbstbewusstsein hängt nicht davon ab, dass ich mich herrisch dominant gegenüber Frauen und Mädchen verhalten kann. Gleichzeitig natürlich, wir haben ja schon gesprochen über die Gewaltverhältnisse, die auch unter Männern existieren. Und ich denke, in den heutigen Zeiten, also wir fangen jetzt wahrscheinlich nicht an, hier noch die Polykrisen aufzuzählen, ist es, glaube ich, einfach essentiell wichtig, auch wenn man sich selber als Teil einer sozialen, einer progressiven Emanzipationsbewegung versteht, darauf zu achten, wo sind andere Hierarchien, wo sind andere Ungleichheiten, auf die ich achten muss. Also dieses berühmte Stichwort der Intersektionalität. Und ansonsten, glaube ich, ist es enorm wichtig, in allem, was man tut, zu versuchen, solidarische Netzwerke aufzubauen, weil wir natürlich uns momentan in einer Phase befinden, wo es an allen Ecken und Enden, wo neue Sollbruchstellen auftauchen, wo Sachen wegbrechen, wo eine wahnsinnige Verunsicherung auftritt, die unglaublich leicht politisch ausgenutzt werden kann. Und da würde ich tatsächlich sagen, und das meine ich jetzt nicht nur in Bezug auf physische Selbstermächtigung für Frauen und Mädchen, jede Geste im öffentlichen Raum ist politisch. Und darüber hinaus, glaube ich, ist es für jeden und jede von uns notwendig, soweit die Zeit und die eigenen Verpflichtungen, die man so hat, das erlauben, sich in der Tat auch darüber hinaus zu vernetzen und sich einer gegenseitigen Solidarität zu bestärken, die auch verhindert, dass wir uns in neue Hierarchien aufteilen lassen. Das klingt jetzt ein bisschen soziologisch, aber ich weiß es nicht anders zu sagen.
Und ich glaube, Andrea, wenn alle dein Buch lesen, werden sie an diesem Punkt auch ein ganzes Stück schlauer. Danke, dass du da warst.
Danke für das Gespräch.
In deutschen Medien wird ständig über Männer berichtet und sehr viel seltener über Frauen. Bei mir ist es anders.
Bascha, hi. Heute kriegst du mal mitten in der Nacht eine Sprachnachricht von mir aus Irland. Das ganze Land hält nämlich kollektiv den Atem an, weil zum ersten Mal eine irische Frau den Academy Award, also einen Oscar, als beste Hauptdarstellerin gewinnen könnte.
And the Oscar goes to Jessie Buckley.
Oh yay! Sie hat es also tatsächlich geschafft. Jessie Buckley, 36 Jahre alt, aus dem kleinen hübschen Ort Killarney am Ring of Kerry. Ihre Performance als Agnes, der Ehefrau von William Shakespeare in Hamlet, ist aber auch echt so bewegend. Sie hat dafür schon den Golden Globe Award, den Critics' Choice Movie Award, den Actor Award und den BAFTA bekommen.
Thank you to the incredible women that I stand beside. I am inspired by your art and your heart and I want to work with every single one of you.
Und jetzt feiert sie auch noch ihre Kollegin mit so empowernden Worten und sagt, sie sei inspiriert von ihrem Talent und ihren Herzen.
Mom, Dad, thank you for teaching us to dream and to never be defined by expectation, but to carve from your own passion.
Mom und Dad, danke, dass ihr uns beigebracht habt zu träumen, sagt sie. Und dass wir uns nie von den Erwartungen anderer definieren lassen, sondern uns immer selbst ein großes Stück unserer Leidenschaft abschneiden sollten.
So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
In Irland und Großbritannien ist heute übrigens Mother's Day. Und so widmet Jessie Buckley ihren Oscar dem wunderschönen Chaos, das das Herz einer Mutter ist.
We all come from a lineage of women who continue to create against all odds.
Wir kommen aus einer langen Linie von Frauen, die immer weiter gestalten wollen, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten.
This is the greatest honor. I can't even believe it.
In der 98-jährigen Geschichte der Oscars sind übrigens Saoirse Ronan und Ruth Negger die einzigen anderen irischen Frauen, die je als beste Hauptdarstellerin nominiert waren. Jessie Buckley war 2022 schon mal für The Lost Daughter, allerdings in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für den Oscar nominiert. Brenda Fricker war nach Maskenbildnerin Michelle Burke und Ausstatterin Josie McEwan die erste irische Schauspielerin, die 1990 einen Oscar gewann. Als beste Nebendarstellerin in My Left Foot, kannst du dich an den Film erinnern? Der war auch so toll. Später bekamen Corinne Maryknin und Orla George Oscars für ihre Kurzfilme und natürlich die legendäre Maureen O'Hara kurz vor ihrem Tod einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. Das war Gälisch und heißt so viel wie tausendfachen Dank. Auf Wiedersehen. In diesem Sinne, bis bald in diesem Theater, liebe Bascha.
Hallo Mareike, wow, was für eine Begeisterung für Jessica Buckley. Und wie schön, dass du uns zu den Oscars mitgenommen hast. Mareike Gräpel gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na, wartet ihr jetzt schon auf Silke? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
So, und nun wieder ich mit einem Termin. Am kommenden Sonntag nämlich ist der erste bundesweite Awareness-Tag gegen K.O.-Tropfen. Weil die sexuelle Gewalt gegen Frauen im Kontext von Betäubung durch K.O.-Tropfen ein zunehmendes Problem darstellt, zumal immer häufiger Frauen innerhalb eines privaten Rahmens betäubt und vergewaltigt werden. Oh nein, das ist voll ungerecht, höre ich die Jungs rufen. Auch Männer werden Opfer. Es gibt nämlich ganz viele Männer, die dann ausgeraubt werden. Smartphone, Börse, Pokémon-Sammlung, einfach weg. Das ist nämlich auch voll fies. Ja, das ist voll fies und ein scheiß Erlebnis. Und nicht zu wissen, was passiert ist, was mit den Stunden ist, an die man sich nicht erinnern kann. Nur so ein diffuses, ungutes Gefühl zu haben und vor allem keine Ahnung, wer einem das Zeug ins Glas getan hat, ist ein Riesenscheißgefühl. Es kann einen zutiefst verunsichern und psychische Folgen haben. Aber hey, wir reden von geklauten Sachen gegenüber Vergewaltigung. Gegenüber dem Umstand, dass jemand seinen Schwanz oder viele Männer, viele Schwänze oder was sonst noch in ihrer Nähe rumlag, in einen reingesteckt haben, in alle möglichen Öffnungen. Also sollten wir sehr wohl hauptsächlich über Frauen und Queers als Opfer sprechen. Aber warum sprechen wir überhaupt über die Opfer? Warum sprechen wir nicht über die Täter? Und nein, ich will hier nicht gendern, denn wie hoch ist der Anteil von Frauen, die andere betäuben, um sie zu vergewaltigen oder ihnen ihr Telefon zu klauen? Am meisten aber nervt mich in diesem Moment, dass es schon wieder einen Tag geben muss, weil so viele Männer so beknackt sind. So bescheuerte Wesen, die einfach alles falsch machen. Zu blöd, zu dumm, zu triebgesteuert, zu viel Gebärneid im Hodensack, als dass sie zu einem respektvollen Miteinander in der Lage wären. Ständig muss es Tage, Programme, Sondersitzungen geben, weil sie in dieser Welt nicht klarkommen und andere vermöbeln, totrasen oder mit Bomben überziehen. Oder völlig unfähig sind, sich mit ihren Defiziten konstruktiv auseinanderzusetzen. Was bleibt, ist Zerstörungswut und Gewalt gegen andere, weil nur so die Stärke empfunden werden kann, die sie durchs Leben bringt. Und jetzt der nächste Awareness-Tag, bei dem es darum geht, die eigene Lebensenergie in die Aufmerksamkeit für Männer umzuwandeln, die es nicht schaffen, ein normales Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Ja klar, not all men, but always men. Einen anderen Planeten bitte.
Danke, liebe Silke. Und wollt ihr jetzt mal eine gute Nachricht hören? Wusstet ihr zum Beispiel schon, dass 2026 das internationale Jahr der Landwirtinnen ist? Das findet ihr vielleicht komisch oder unwichtig. Ist es aber nicht. Denn weltweit arbeiten unendlich viele Frauen in der Landwirtschaft, sind verantwortlich für die Lebensmittelproduktion, die Versorgung ihrer Familien und die Pflege von Böden und Ressourcen. Und doch haben Frauen oft weniger Zugang zu Land, Krediten, Bildung und politischer Mitsprache. Genau hier setzt dieses Themenjahr an. Es geht nicht nur um Würdigung und Sichtbarkeit der Frauen, sondern um konkrete Veränderungen, bessere Rechte, gerechtere Verteilung von Ressourcen und mehr Einfluss für Frauen in agrarpolitischen Entscheidungen. Denn wenn Frauen in der Landwirtschaft gestärkt werden, profitiert die ganze Gesellschaft. Die Erträge steigen, Ernährungssicherheit wächst und es wird auch nachhaltiger gewirtschaftet. Das internationale Jahr der Landwirtinnen macht damit klar, Gleichstellung ist kein Randthema. Sie ist zentral für unsere globale Zukunft. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch natürlich dürft ihr nicht gehen, ohne dass ich euch noch einen klugen Gedanken mitgegeben habe. Und zwar von der super tollen Sängerin Nina Simone. Denn Nina Simone hat etwas gesagt, was sehr gut zum Buch von Andrea Böhm passt. Freiheit bedeutet für mich, keine Angst zu haben. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeester, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.